ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es sind viele, viele Menschen in Deutschland, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause betreuen. Bis zu 8 Millionen, sagt die Statistik. Der größte Pflegedienst der Nation, oft ohne Bezahlung oder wenn dann eher mit geringer Bezahlung. Und eine davon ist Peggy Elfmann, Autorin, Journalistin, und sie gibt ihre Erfahrung weiter in einem Buch »Meine Eltern werden alt«. Herzlich willkommen im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Hallo.
Es ist die Pflegegeschichte deiner Mutter mit einer Pflegereise, so nenne ich es jetzt mal, die vor 13 Jahren begonnen hat. Was waren denn so die ersten Anzeichen? Da stimmt was nicht mit der Mama.
Die ersten Anzeichen waren so in Richtung Überforderung. Mhm. Und zwar haben wir das überhaupt nicht als Demenzsymptome gesehen. Heute weiß ich, dass das Symptome sind. Damals dachte ich einfach, die Mama ist überarbeitet, sie hat so viel zu tun. Es ist zu stressig in der Schule, sie hat so viele Aufgaben und bekommt einfach nicht genug Erholung. Also ich habe das gemerkt, weil der Papa zum Beispiel gesagt hat, sie braucht auf einmal ganz lange für Unterrichtsvorbereitung und sie ist irgendwie fast das ganze Wochenende damit beschäftigt. Ich habe auch gemerkt, dass sie sich zurückgezogen hat, also dass wir nicht mehr so richtig gut telefonieren konnten oder dass sie in Gesprächen nicht drauf eingegangen ist, wenn ich was erzählt habe. Und das war total untypisch, weil sie eigentlich, also ich habe damals schon in München gelebt, trotzdem irgendwie regen Anteil an meinem, an unserem Leben genommen hat und auch immer wissen wollte, wie es meiner Tochter geht und so. Und auf einmal kam da gar nicht mehr so die Nachfragen oder wenn ich was erzählt habe, war das so,
Okay, und weil du gerade sagst, sie ist noch in der Schule und mit der Vorbereitung des Unterrichts, nicht als Schülerin, sondern als Lehrerin.
Genau, das heißt,
sie war noch nicht pensioniert, sondern war ja noch relativ jung, mit 55 die Diagnose. Das ist ja außerordentlich früh. Ich kann mir vorstellen, das hat dann ja erstmal alle aus der Bahn geworfen.
Ja, total. Also ich habe Demenz mit Menschen 80 plus oder so verbunden. Mittlerweile weiß ich, dass es jetzt gar nicht so extrem selten ist, sondern es gibt durchaus eine recht große Anzahl an Menschen, die einfach jung an Alzheimer oder in einer anderen Demenzform erkranken können. Und dann ist sie ins Krankenhaus zur Abklärung. Der Arzt hatte sie da überwiesen und ich bin total davon ausgegangen, sie hat einen Burnout, so der Klassiker. Und als der Papa dann angerufen hat und gesagt hat, sie hat Alzheimer, ich gedacht, hey, das kann nicht sein. Es ist doch viel zu jung dafür. Und dann wollte ich auch unbedingt mit hin zum Krankenhaus, zu der abschließenden Untersuchung. Die haben dann auch wirklich so das ganze Programm durchgetestet. Und dann hat man halt gesehen, naja, nee, die Ergebnisse deuten halt darauf, also ne, egal.
Was sind das denn für Tests? Also wie merkt man denn, ob die Mutter oder der Vater dann an Alzheimer erkrankt? Sind das kognitive Tests oder sind das Bewegungstests?
Das sind ganz viele verschiedene Tests. Mir hat mal eine Expertin gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Detektivspiel, weil es eben nicht diesen einen Test gibt, sondern es gibt, werden da so kognitive Tests gemacht, also man muss irgendwie sich an Dinge erinnern, Wörter ergänzen, Rechnungen machen, Zahlen ergänzen. Aber es werden dann eben auch Untersuchungen wie ein MRT oder ein CT gemacht oder es wird Nervenwasser entnommen. Und da kann man eben für Alzheimer typische Eiweißablagerungen entdecken und genau.
Irgendwann gibt es dann eben den Punkt, wo auch du es dann nicht mehr dementieren konntest. Das heißt ja Annehmen der Diagnose mit einer Mutter, die noch mitten im Berufsleben steht. Und ihr wohnt nicht in einer Stadt und in unmittelbarer Nähe, sondern 350 Kilometer Distanz zwischen München und Sachsen-Anhalt. Also das ist ja schon eine Herausforderung.
Das war eine große Herausforderung. Also weil wir dann mit dieser Diagnose da standen, der Arzt sich schon Zeit genommen hatte zu erklären, aber natürlich auch nicht sagen konnte, was jetzt passiert, weil das einfach total individuell ist, wie eine Demenz verläuft. Und ich erinnere mich, dass ich total sauer war, weil ich dachte, hey, der muss doch mehr sagen können als sowas wie, ja, ich kann das einfach nicht sagen, weil die Krankheiten entwickeln sich verschieden. Es kann sein, dass es schnell voranschreitet und so eine Varianz gibt von, ja, 2 bis 20 Jahre. Und da denkt man auch so, ja, okay, was heißt das jetzt für uns?
Lass mich raten, als Journalistin, die dann auch gerne Fragen stellt, hast du dich natürlich damit nicht zufrieden gegeben und selber recherchiert und ihm Löcher in den Bauch gefragt, oder?
Ich habe ihn gefragt, ich habe im Internet recherchiert, was so ziemlich das Schlimmste ist. Ja. Weil dann liest man überall jung betroffen, Krankheit geht ganz schnell voran und das hat bei mir eine ganz große Angst gemacht. Dann habe ich, ich habe bei einem Gesundheitsverlag gearbeitet, da die Leute, die sich schon mit Demenz auskannten, die befragt, Literatur von denen geholt, auch mit Fachleuten über drei Ecken telefoniert, die mir einerseits so ein bisschen Mut gemacht haben und ich hatte halt dieses dringende Informationsbedürfnis. Ich wollte gern wissen, was auf uns zukommt. Und wir haben uns.
Du wolltest einen Plan.
Ich wollte einen Plan, ja. Ich möchte immer gern planen. Und ich fand es total schwierig, eben nicht zu wissen, was die Krankheit mit uns macht und was die Mama braucht, also was sie auch von mir als Tochter braucht, wie das für meine Eltern gut gehen kann. Wir haben uns als Familie quasi wirklich so am Wohnzimmertisch getroffen, zusammengesessen und diese Frage stand im Raum, ja, wie geht's denn jetzt weiter?
Eigentlich bist du ein bisschen, Peggy, zur Expertin geworden rund um das Thema häusliche Pflege. Du bist eine Journalistin, die sich in dem Bereich auskennt, aber deine Mama hat ganz früh mit 55 die Diagnose Alzheimer bekommen. Sie ist leider verstorben. Darf ich fragen, wie es deinem Papa geht?
Ja, nicht so gut. Die Mama fehlt immer noch. Er selber kommt im Alltag auch ja nicht so wirklich gut klar, beziehungsweise braucht jetzt auch einfach die Unterstützung und Pflege von uns, beziehungsweise da wir auch einfach immer noch nicht vor Ort sind, haben wir dieses Pflegenetzwerk, was wir ja für die Mama damals aufgebaut haben, auch einfach wieder so ein bisschen reaktiviert und sind gerade am Schauen, wie wir ihn da unterstützen können aus der Ferne.
Aber ihr seid ja nicht das einzige Geschwisterpaar, was nicht in einer Stadt mit den Eltern lebt. Was ist das eigentlich für eine logistische Herausforderung? Ich meine, Mental Load kennen wir alle, aber das ist ja nochmal die Extradosis, oder?
Ja, schon. Also es ist halt ja was ganz Besonderes, weil ich meine, zum einen ist man viel am Organisieren. Man kann aus der Ferne viele Dinge organisieren, ist dann aber auch tatsächlich, es ist halt nicht so einfach, immer einen Arzttermin auch einfach auszumachen. Hängt viel an irgendwelchen Telefonen, versucht Menschen zu erreichen, dass da Kommunikation untereinander auch klappt. Also, ne, dass zum Beispiel der Pflegedienst einfach das aktuelle Rezept abholen kann oder der neue Medikamentenplan von der Ärztin zum Pflegedienst kommt, solche Sachen. Das funktioniert irgendwie noch nicht wirklich digital, vielleicht irgendwo in Deutschland, aber bei uns halt nicht. Da braucht es schon einfach viel.
Kommt alles.
Ich hoffe es sehr, weil ich denke mir, das würde schon einfach ganz viel Arbeit abnehmen. Es ist viel Telefonieren natürlich auch mit meinem Papa.
Es ist aber auch Vertrauen. Man muss ja auf die Distanz auch vertrauen, dass das Pflegepersonal, was man dann hat, oder was man sich vielleicht auch zusätzlich noch mal leisten kann, dann die Arbeit vor Ort auch so ausführt, wie das für den Vater dann auch gut ist. Ja, ob das Waschen ist, das Nägel schneiden, Bettwäsche wechseln, Strümpfe anziehen.
Ja, Vertrauen irgendwie abgeben können und auch damit leben können, dass vielleicht nicht alles genauso läuft, wie man das vielleicht selbst unter Umständen machen würde.
Das finde ich ganz wichtig. Und wie läuft's bei dir mit dem Loslassen?
Ja, es ist ein Prozess und vor allem sind da auch immer irgendwie so Schuldgefühle oder dieses Gefühl, ich müsste doch da sein und sollte ich nicht öfters da sein, mich mehr kümmern und gleichzeitig merke ich, dass das halt nicht einfach so nebenbei zu erledigen ist, sondern dass es auch einfach für mich zumindest krass emotional auch ist, weil damit viel Traurigkeit auch einhergeht und Verlust und Unwissenheit oder Hilflosigkeit. Und ich glaube, was eine Herausforderung ja auch irgendwie oft ist, so dass da unterschiedliche Vorstellungen sind. Also was braucht die Person an Hilfe oder geht es so noch, wie es ist? Und mein Papa schon immer ganz schlecht darin ist, Hilfe anzunehmen, was auf eine gewisse Art und Weise auch bewundernswert ist, wenn jemand halt sagt...
Der sagt, ich schaff das schon.
Ja,
und,
er hat immer gesagt, ich schaff das schon, ich brauche keine Hilfe, ich melde mich. Und für mich ist es halt so eine Gratwanderung manchmal auch. Ne? Also wie viel muss man denn auch schaffen müssen alleine? Wäre es nicht leichter, unter bestimmten Umständen Hilfe anzunehmen?
Woher kommen denn die Schuldgefühle? Also wächst das in dir dann? Das kennen wir ja alle als Töchter. Ich hatte auch lebe in Frankfurt und hatte meinen Vater, als der sich immer langsamer von dieser Welt verabschiedet hatte, dann in Bremen mit zwei kleinen Kindern, bin nach oben gefahren. Also muss ich dir ja nicht sagen, was das für ein Stress ist. Und gleichzeitig gibt es einen eigenen Erwartungsdruck, der die Schuldgefühle produziert. Aber gibt es auch einen von außen oder machen wir uns das extra schwer, weil wir immer denken, wir müssten da noch mehr da sein?
Ich glaube, in manchen Fällen kommt der sicher auch von außen oder ist gesellschaftlich irgendwie so da. Wenn ich das jetzt so bei mir reflektiere, ist das schon auch ein großer Teil einfach von mir an Erwartung. Ich möchte doch für die Mama da sein und ich möchte, dass sie es gut hat und gar nicht mal so, dass sie jeweils gesagt hätte, du musst aber, sondern ich wollte irgendwie gerne das für sie richtig, richtig gut machen.
Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns Leute zuhören und sagen, okay, dann hol doch den Papa an deinen jetzigen Wohnort.
Ja, und also diese Frage umziehen, die stand auch damals, als meine Mama die Diagnose hatte, im Raum. Und wir haben da immer mal wieder auch drüber gesprochen. Und dann steht ja auch immer so im Vordergrund, dass es für Menschen mit Demenz gerade auch total gut und wichtig ist, dass sie ihr vertrautes Umfeld haben. Und deswegen haben wir dann immer abgewogen, ja, was sollen sie jetzt in einer Großstadt auf einmal, meine Eltern wohnen auf dem Dorf. Was sollen sie jetzt in dieser Großstadt, in der sie eigentlich niemanden kennen und sonst nichts haben? Ist es nicht viel wichtiger, quasi ihr vertrautes Haus zu haben, den Garten zu haben, die Nachbarn, die sie lange kennen und da so ein Netzwerk um sie herum aufzubauen?
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
4 von 5 Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Die allermeisten sind also gar nicht in Heim. Und bei der Hälfte derer, die zu Hause betreut werden, wird das allein durch die Angehörigen gestemmt. Meistens Frauen. Millionen Menschen, die neben Job und eigener Familie noch die Eltern betreuen. Ganz schöne Herausforderung. Das ist ganz schön viel. Kann man das eigentlich irgendwie in Stunden festhalten oder in Erschöpfung? In welcher Einheit misst du das?
Ja, so eine Belastung ist, glaube ich, vielleicht schon ganz gut, beziehungsweise das wechselt ja auch einfach immer mal, ist unterschiedlich, ne? Wenn ich da war, ist es vielleicht eine andere Art der Belastung und auch eine höhere Belastung, als wenn ich nicht vor Ort bin. Und du hast schon gesagt, Pflegen ist ja, umfasst eigentlich viel, viel mehr als das, was wir gemeinhin unter Pflegen verstehen.
Was verstehen wir denn gemeinhin unter Pflegen und was verstehst du darunter?
Naja, also Pflegen verstehen die meisten drunter körperliche Pflege. Und ich merke das auch im Gespräch mit ganz vielen anderen Angehörigen. Als pflegende Angehörige selber bezeichnen sich Menschen erst, wenn wirklich richtig viel körperliche Pflege da ist. Die meisten fühlen sich gar nicht angesprochen und das. Also ich habe mich lange nicht angesprochen gefühlt und das Interessante war, dass mein Papa, der ja tagtäglich bei der Mama war, sich auch nicht richtig angesprochen gefühlt hat.
Aber wann, wenn nicht ihr beide, jetzt mal ehrlich? Du hast doch alle Formulare für Krankenkassen, Pflegekassen, Arzttermine. Das ist doch völlig absurd, mittendrin zu sein und nicht merken, dass man mittendrin ist.
Ja, es ist irgendwie absurd, ich weiß. Aber so geht es tatsächlich vielen und ich merke das eben ja jetzt auch in Lesungen, in Vorträgen und Gesprächen, dass wenn es darum geht, was eigentlich Pflegen ist, dass Pflegen mehr ist als jetzt unterstützen beim Duschen, beim Anziehen, beim Essen reichen, das zum Pflegen eben auch gehört. Ich recherchiere über Hilfsmittel, weil die kommen halt nicht so einfach zu einem. Ich recherchiere, wo es die gibt, wie viel die kosten, was wir beantragen müssen. Ich kümmere mich darum, dass irgendwie eine Pflegebedürftigkeit überhaupt offiziell festgestellt ist. Ne? Also, dass es einen Pflegegrad gibt, der ja die Voraussetzung ist für alle möglichen Unterstützungsleistungen.
Dann gibt es Zuschüsse und die kann man dann eben als pflegender Angehöriger zum Beispiel für diese Zusatzleistungen, die man braucht oder Unterstützung dann einsetzen.
Genau, und das ist schon allein ein ziemlich komplexes Feld, von dem man ja eigentlich nicht so eine richtige Ahnung hatte. Also wir hatten es nicht, wir haben dann auch lange gebraucht, bis wir so eine Pflegeberatung genutzt haben, weil ich am Anfang dachte, naja, die Mama hat jetzt die Diagnose, aber sie braucht ja keine Pflege in dem Sinne, was eigentlich absurd ist, weil ich glaube auch der Mama so im Rückblick hätte es gut getan, wenn sie in einem früheren Stadium schon eine andere Art von Unterstützung bekommen hat. Und das ist ja gerade mit einer Demenz oft so dieses Ding, Menschen warten ganz lange, weil klar, am Anfang braucht man vielleicht keine körperliche Pflege, aber es braucht eine andere Art der Unterstützung, also eine Betreuung. Menschen sind, also zumindest wenn es jetzt bei meiner Mama, die war sofort aus ihrem Schulalltag natürlich raus. Es stand irgendwie auch außer Frage, dass sie als Lehrerin weiter tätig ist. Aber denen fehlt halt so vielleicht dieser gewohnte Alltag. Und andererseits weiß man aber mittlerweile, dass Aktivitäten, das Treffen mit anderen Menschen, das irgendwie eine Aufgabe, dass das total wichtig ist, auch für den Verlauf der Krankheit, indem das es einfach eine höhere Lebensqualität hat und auch quasi ein besserer Verlauf auch für die Alzheimer-Erkrankung ist.
Also für dich ist es jetzt wichtig, dieses Wissen eben auch weiterzugeben. Genau. Aber wenn ich dich nochmal richtig verstehe, du hast viel gemacht, dein Bruder auch. Aber sind es denn dann hauptsächlich Frauen, die diese, noch immer Frauen, die diese Aufgabe der Pflege übernehmen, der Care-Arbeit? Weil das heißt dann ja auch für viele Frauen, man sagt das so, man macht das noch nebenbei. Ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. Berufstätigkeit, Kinder erziehen, sich um Freunde kümmern. Vielleicht ist man sowieso noch ehrenamtlich aktiv. Und dann wird vielleicht noch die Arbeitszeit reduziert. Das heißt dann ja auch für uns Frauen weniger Einkommen, weniger Rente. Und dann stehen wir als die Kürzeren finanziell am Ende dann wieder da, wenn wir alt werden.
Ja, also wenn man die Statistiken anschaut, es ist ein Frauenthema, war es schon immer und ist es auch immer noch. Es sind, ich glaube, 2/3 oder so der Pflegenden sind Frauen. Und das sind vor allem die Töchter, die Schwiegertöchter. In Partnerschaften ist es oft anders. Da sind es dann tatsächlich eben natürlich auch die Männer. Da ist die ist ein bisschen anders ausgewogen. Aber es sind die Frauen, die sich kümmern, die das versuchen nebenbei zu organisieren, die auch im Beruf dann einfach Einschnitte machen, also weniger Stunden arbeiten oder den Job aufgeben. Und ja, das führt oft in eine Altersarmut.
Was, wenn es den Eltern mal nicht mehr so gut geht, wenn sie Unterstützung brauchen? Erst guckt man vielleicht weg oder hat eine Erklärung dafür. Irgendwann muss man aber sagen, hier ist eine Situation, die müssen wir als Familie handeln. Deine Mutter hat die Diagnose Alzheimer bekommen. Da war sie erst 55 Jahre alt. Wie sah denn euer Schlachtplan, nenne ich es jetzt mal so, weil man zieht ja in eine Art Schlacht, weiß nicht, ob du das so empfunden hast, nach der Diagnose. Ist dein Bruder vor Ort gewesen in Sachsen-Anhalt, du in Bayern, der Papa auch vor Ort? Und wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Also mein Bruder ist auch nicht vor Ort gewesen. Der ist quasi gleiche Distanz, andere Richtung.
Schade. Ich wollte mal optimistisch sein.
Ja, das wäre natürlich schön. Also klar, es wäre schon gut gewesen, wenn auch jemand vor Ort wäre. War es aber nicht. Und wir haben zwar drüber gesprochen, was machen wir, aber wir haben nicht so einen Schlachtplan entwickelt. Einfach.
Habt ihr Absprachen genommen? Wer übernimmt was? So jedes zweite, vierte Wochenende kommst du oder was ist dem Papa noch zuzumuten?
Nee, am Anfang nicht, weil die Mama, also klar, sie war im Beruf überfordert, gefordert, das fiel ihr schwer, aber sonst war sie ja aktiv, mobil. Und mein Papa war im Ruhestand, das ist, die haben einen großen Altersunterschied. Er war ja schon in Rente und für ihn stand außer Frage, dass er da ist und dass er sich um die Mama kümmert. Und eigentlich muss man sagen, haben sie es, glaube ich, die ersten Jahre ganz gut so hinbekommen. Ich habe versucht, sie zu Arztterminen zu begleiten, mein Bruder auch. Also, dass man da, weil wir einfach gemerkt haben, das ist irgendwie gut, man hört einfach mehr und traut sich vielleicht auch bestimmte Dinge nachzufragen. Und mein Papa hat da auch manchmal einfach nicht nachgefragt, weil ich dachte, okay, es ist natürlich auch irgendwie eine schwierige Situation, ehrlich gesagt, vor der betroffenen Person Dinge zu fragen, die dann vielleicht illoyal wirken lassen oder von Beobachtungen zu sprechen, die irgendwie beschämen können. Also das ist auch irgendwie eine ungute Situation. Und dann kann ich schon auch total nachvollziehen, dass es ihm schwer gefallen ist, weil mir ist es auch schwer gefallen.
War denn das Thema Altern, Altersvorsorge, was machen wir, wenn der eine plötzlich umkippt, den berühmten Notrufknopf am Handgelenk, so etwas vorher Thema in der Familie oder gab es immer dieses, ach, hat doch noch Zeit? Man ist selber schon 80 und denkt, ach, hat doch noch Zeit. Ja, das betrifft ja immer die anderen, denkt man.
Nee, wir haben da nicht drüber gesprochen, über dass meine Eltern alt werden könnten, das ist total absurd eigentlich. Ne? Wir werden ja alle älter und wir möchten ja auch älter werden. Und Wir sehen aber nicht, dass damit eben auch Dinge einhergehen, dass bestimmte Sachen nicht mehr so gut funktionieren, dass man eben vielleicht einen Herzinfarkt bekommen könnte, dass man stürzt. Und so ein Notfallszenario gab es nie, haben wir nie drüber gesprochen.
Und gibt es in deinem Buch so einen Tipp, wie kann man diese Gespräche führen, wenn man mal ein Wochenende oder mal abends zusammen ist, dass es sich für alle gut anfühlt? Weil oft wird man ja vielleicht so ein bisschen barsch als Kind, als sorgendes Kind dann auch so wird es so weggewischt?
Ja, das ist total frustrierend, wenn man vielleicht das Gespräch anfängt und dann sagt das Elternteil, nee, brauche ich nicht oder willst du mich jetzt abschieben? Das habe ich auch so erlebt mit meinem Papa, mit dem ich mich irgendwann mal dann drüber sprechen wollte. Wie stellst du dir es denn vor mit einem Pflegeheim? Also was wünschst du dir denn oder unter was für Umständen wäre das für dich okay? Der nicht gesagt hat, ah ja, danke, dass du das Thema aufgreifst, sondern so, was soll das denn jetzt? Und da war die Mama schon stark pflegebedürftig. Und diese Frage ist mir extrem schwer gefallen, obwohl ich sehr so eigentlich pragmatisch wusste, dass es wichtig ist. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, nee, ich möchte dich überhaupt nicht abschieben und ich finde diese Vorstellung eigentlich ganz schlimm, aber ich mache mir schon Gedanken und ich mache mir Sorgen und ich sehe einfach, dass ich verpasst habe, mit der Mama drüber zu sprechen. Und ich glaube schon, dass ich sie gut einschätzen kann und ich in dem besten Gewissen für sie handle, aber ich möchte eigentlich gerne, dass wir noch eine Chance haben, drüber zu sprechen und ich mache mir Gedanken, wie das wäre. Ich mache mir manchmal vielleicht auch Sorgen, weil ich sehe, du bist mit bestimmten Dingen sehr gefordert. Genau, also von dieser Ich-Perspektive, was man immer Kommunikation immer sagt.
Ja, das klingt sehr feinfühlig. Ich gehe da voll mit, aber ich bin natürlich auch nicht deine Mutter. Von daher ist das natürlich auch immer die Sorge, ein Stück, oh, die Kinder beobachten vielleicht und ein Stück meiner Selbstbestimmung wird mir vielleicht genommen oder die merken, dass ich Hilfe brauche. Das ist schon schambesetzt von Elternseite.
Ja, natürlich. Also klar, mein Papa, der ja irgendwie immer der Vater war, der Dinge hingekriegt hat, der früher Sachen für uns organisiert und geplant hat und auf einmal klappt das nicht mehr und dann sagt die Tochter, du brauchst du vielleicht Hilfe? Also wenn ich das jetzt so bedenken würde, meine Töchter würden das sagen, muss ich auch denken,
Na gut, nach der Erfahrung und bei 3 Töchtern, Peggy Elfmann, gehe ich mal davon aus, dass du jetzt irgendwas gelernt hast und dann nicht bockig wirst.
Nein, ich nehme mir vor oder beziehungsweise denke schon, dass ich bestimmte Dinge anders mache, einfach weil ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dass es schon eine große emotionale Herausforderung auch ist und ich eigentlich nicht möchte, dass meine Kinder sich in so einer Situation, die natürlich schwierig ist, wenn jemand zum Beispiel gestürzt ist und im Krankenhaus ist und dann unklar ist, braucht es jetzt ein Heim oder geht es zu Hause weiter, dass die dann von mir eine klare Ansage irgendwo schriftlich haben oder dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ganz genau.
Das möchte ich schon besser machen, wirklich. Ja.
Peggy Elfmann kennt sich aus mit den Herausforderungen, die wir meistern müssen, wenn wir die Eltern pflegen. Sie hat es jahrelang getan. Was nimmt man mit aus diesen Jahren? Gucken wir mal auf den lästigen Papierkram. Gibt's irgendwas, von dem du heute sagst, liebe Peggy, Mensch, warum haben wir das damals nicht schon längst gemacht?
Also wir haben den Papierkram nach der Diagnose gemacht. Aber ich habe mir gedacht, naja, das ist eigentlich was jeder Erwachsene haben sollte, weil die Pflegebedürftigkeit kann ja jederzeit eintreten, durch einen Unfall, durch eine schwere Erkrankung, auch nur eine vorübergehende Pflegebedürftigkeit zum Beispiel.
Einen blöden Sturz im Urlaub, irgendetwas, Fahrradunfall. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die so eine Vollmacht nicht haben. Ja, dann kommt eine schwere Krankheitsdiagnose und die Angehörigen stehen davor und können im Grunde überhaupt nicht handeln oder man weiß gar nicht, was wäre im Sinne des Verletzten oder des Erkrankten, der Erkrankten gewesen.
Ja, genau. Und es ist ja einfach nicht nur ein Papier, was man ausfüllt, sondern es ist ja auch eigentlich ein guter Start, um mal drüber zu sprechen, wie stelle ich mir das vor, wenn ich mal Pflege benötigen könnte, weil es einfach so ein bisschen eine Richtschnur gibt. Und wenn man eine Patientenverfügung ganz detailliert ausfüllen möchte, auch da ganz gute Handreichungen gibt und so ein paar Fragen gibt, die man sich selber also ich habe mir die davor noch nie gestellt, die man sich einfach mal stellen kann, um ein besseres Wissen über sich zu bekommen. Aber auch, wie stelle ich mir das denn vor im Alter, wenn ich Hilfe brauche?
Aber es birgt auch Konfliktpotenzial. So schreibst du es ja auch in deinem Buch. Ja. Wer bekommt denn das Vertrauen geschenkt und vielleicht die Vorsorgevollmacht? Ja? Mein Bruder oder ich? Das kann ja auch als Vertrauensfrage tatsächlich gewertet werden. Wie lässt sich denn da Krach unter Geschwistern oder unter Angehörigen vermeiden?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur so eine Vertrauensfrage, es ist ja auch eine Aufgabe, die man damit bekommt dann letztlich. Ne? Also im Zweifel ja entscheiden zu müssen. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Kehrseite ist, aber zumindest der andere Aspekt. Ja, wie entscheidet man, weiß ich nicht. Letztlich entscheidet das ja dann die Eltern. Da hängt natürlich viel davon ab, wie ist die Beziehung untereinander generell in der Familie. Also der Idealfall geht von Fachleuten auch immer davon aus, ja, man setzt sich zusammen so als Familienkonferenz oder Familienrat und bespricht diese Dinge.
Klingt eigentlich ganz einfach, klingt total aber in einfach. Der Umsetzung nicht so einfach, dass wir alle hinterher einen Haken dran machen können. Okay, Vorsorgevollmacht, check. Patientenverfügung, check. Was noch? Nee, das geht eben nicht so. Ne?
Ist es eben nicht. Und Fachleute sagen auch, also Pflegen, da gibt es fast immer Streit und Diskussion in Familien. Einfach weil ja jeder auch eine unterschiedliche Vorstellung zum Beispiel davon hat, was man braucht, was die Person braucht, auch verschiedene Ressourcen hat. Mit vielleicht Erfahrungen oder Gefühlen aus der Kindheit noch einhergeht. Ne? Also die eine Person bekommt halt die Vollmacht oder mit der werden Informationen geteilt, mit dem Geschwisterteil nicht. Das fühlt sich zurückgesetzt und sagt, du hast die andere schon immer lieber gehabt. Das sind ganz leichte Eskalationen, die da passieren können.
Und schwebt nicht auch das Damoklesschwert des Geldes über allem? Reicht die Rente der Eltern? Reicht das Ersparte? Oder sind wir dann als Kinder auch gefordert? Geht es auch an unser Portemonnaie und unsere Konten?
Ja klar, das ist eine berechtigte Sorge ja auch. Beziehungsweise da gibt es ja einen Bescheid seit 1-2 Jahren, dass eben Kinder erst ab einer bestimmten Jahresbruttoeinkommensgrenze auch dazu verpflichtet werden können, jetzt Hilfsleistungen oder Unterstützungsleistungen für die Eltern übernehmen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, zu den Eltern zu fahren, da zu sein, Zeit fürs Pflegen und Unterstützen aufzubringen, das ist ja eine Ressource, die man einfach da einbringen muss und die hat man nicht mal einfach so nebenbei.
Nein, du hast ja auch deinen Alltag und du hast 3 Töchter. Aber gibt es denn eine Anlaufstelle, wo sich Angehörige vielleicht einfach mal beraten lassen, wo man weiß, da gibt es diese ganzen Formulare? Hat man das in jeder größeren, kleineren Stadt? Gibt es da Anlaufstellen in den Kommunen?
Es gibt ganz viele verschiedene Anlaufstellen. Also eine Anlaufstelle, gerade wenn Pflegebedürftigkeit wirklich schon Thema ist, ist natürlich die eigene Pflegekasse, die bei der Krankenkasse angesiedelt ist, dass man sich da informiert. Ansonsten gibt es sogenannte Pflegestützpunkte, die es in vielen Kommunen und Städten gibt. Das hat den Vorteil, dass die so ein bisschen interdisziplinär arbeiten und auch verschiedene Bereiche abgreifen. Mhm. Vielleicht auch eine Beratung zum Wohnen machen können, vor Ort ganz gut vernetzt sind und auch wirklich sagen können, wo es eben zum Beispiel eine Tagespflegeeinrichtung gibt und welche Pflegedienste es gibt. Das ist dann eben oft der Unterschied bei einer Beratung, ob das jetzt einfach nur quasi eine Information ist, über welche Leistungen stehen mir zu oder man auch wirklich da begleitet wird, sage ich mal, und auch individuell so einen Pflegeplan, heißt es, immer ausarbeiten kann. An wen kann ich mich denn konkret wenden? Wo kann ich denn tatsächlich anfragen, wenn jemand zur Pflege nach Hause kommen soll?
Irgendwann kommt der Tag, an dem die Eltern Hilfe brauchen. Wenn wir entscheiden, ich kümmere mich, dann bedeutet das auf jeden Fall sehr viel Papierkram kommt erstmal auf unseren Tisch, aber eben auch viel praktische Hilfe. Gehen wir mal ein, liebe Peggy Elfmann, auf das Thema Sicherheit. Du hast ja 50 Ideen für gutes Miteinander aufgeschrieben in deinem Buch Meine Eltern werden alt. Und vorhin hast du erwähnt, bei deiner Mama war das nicht der Fall. Sie ist früh an Demenz erkrankt, schon mit 55. Die hat nachts gut geschlafen. Aber viele habe ich in der Nachbarschaft auch. Eine Frau, die hat einen demenzkranken Partner und der will immer nur laufen. Die läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und das eben auch nachts. Was kann man dann tun?
Ich glaube, das ist extrem erschöpfend. Und dieses immer laufen wollen, das kenne ich auch von meiner Mama zum Glück, sage ich mal, nur tagsüber, aber die hatte so eine ganz große Hinlauftendenz, heißt das. Also ist immer im Flur auf und ab gegangen oder immer um den Tisch rumgelaufen. Und da ist natürlich eine Sache, die man definitiv machen sollte, machen kann, ist für Sicherheit zu sorgen. Also Stolperfallen aus dem Weg räumen.
Was wäre zum Beispiel so ein Läufer, der da im Flur liegt?
Ein Läufer, der da im Flur liegt und halt nicht fest ist. Oder drauf schauen, hat sie gute Schuhe an, jetzt nicht irgendwie Schlappen, aus denen man rausrutschen kann. Liegen irgendwelche Kabel vielleicht im Weg oder sowas. Und was wir, glaube ich, eigentlich zu spät gemacht haben, aber auch so diese Sicherheit, wenn es um Treppen geht. Also zum Beispiel einen rutschfesten Teppich oder einen zusätzlichen Handlauf, das an beiden Seiten etwas ist, wo die Person sich festhalten kann. Ich denke auch an sowas wie unterschiedliche Markierungen oder dass einfach erkenntlich ist, da ist eine Treppenstufe. Wir hatten draußen im Haus, haben wir auch ganz viele Treppen gehabt und die sind eben nicht farbig markiert gewesen. Meine Mama hat sich damit sehr, sehr schwer getan und dann hat mir eine Bekannte erzählt, dass es eben im Pflegeheim so ist, dass da so ein Klebeband oder sowas drauf ist.
Also selbst wenn die Mama diese Stufen jahrzehntelang gelaufen ist, die gefegt hat und die geschrubbt hat und diese Stufen kennt aus allen Jahreszeiten, plötzlich geht das eben nicht mehr. Und da muss man selber den Blick ändern und etwas sensibel sein. Woran denkst du denn, wenn du Küchen-, Badezimmer- und Schrankcheck hörst?
Ja, Badezimmer, also definitiv auch schauen, ist das gut nutzbar, kann man gut aufstehen, sich gut hinsetzen, ist es gut erkenntlich, dass es eine Toilette ist zum Beispiel. Lichtschalter auch, sind die sichtbar oder sorgt man vielleicht dafür, dass es einfach so Nachtlicht gibt, wenn jemand nachts auf die Toilette muss, zum Beispiel mit Bewegungsmelder.
Was ist denn die Notfalldose? Die feierst du in deinem Buch und sagst, ist eine super Sache.
Eine Notfalldose habe ich nicht erfunden, sondern die gibt es. Es ist eine kleine Dose, die sieht vielleicht aus wie so eine Pillendose, aber da kommen eigentlich nur Unterlagen rein. Da kommt zum Beispiel der Medikamentenplan rein, da kommen die wichtigsten Ansprechpartner, Hausarzt, Facharzt, Krankheitsdiagnosen, nächste Angehörige. Das sammelt man quasi alles darin und diese Dose steht im Kühlschrank, in der Innentür des Kühlschranks. Gleichzeitig gibt es zwei kleine Aufkleber. Den einen Aufkleber klebt man am Kühlschrank und den anderen Aufkleber klebt man an die Innentür der Wohnungseingangstür oder der Hauseingangstür. Und die Idee dahinter ist, wenn ein Rettungsdienst kommt, die kommen rein, sehen den Aufkleber und wissen, okay, in diesem Haushalt gibt es eine Notfalldose und einen Kühlschrank gibt es eigentlich in jedem Haushalt, können da hingehen und können sich zum Beispiel über wichtige Vorerkrankungen informieren, sehen, dass die Person eine Demenz hat und dass sie eben vielleicht auf eine andere Art und Weise ansprechbar ist.
Okay, also das ist eben auch, gehört zum großen Thema Kommunikation und dass Informationen weitergegeben werden. Aber wie läuft es denn mit Kontakt und Kommunikation, wenn man nicht vor Ort bei den Eltern wohnt? Würdest du sagen, feste Termine für Arztbesuche, kann man ja sowieso nicht sich drauf einlassen, aber feste Termine, vielleicht mal mit dem Papa telefonieren, mit der Nachbarin, mit der besten Freundin, der Mutter. So etwas, ist das wichtig, um auch von anderen, die vielleicht nicht ganz nah dran sind, so einen Eindruck zu bekommen, wie geht's dem Menschen eigentlich, den ich liebe?
Ja, schon. Also feste Termine oder immer wieder halt nachfragen und auch besprechen. Und ich habe ja schon von diesem Pflegenetzwerk gesprochen, also von den Menschen, die sich eben auch kümmern, auch da aktiv nachzufragen. Und ich hatte da lange Hemmungen, weil ich dachte, oh, wenn ich jetzt in der Tagespflege anrufe, die haben doch gar keine Zeit dafür und die sind ja wahrscheinlich eh so beschäftigt mit den Menschen, dann habe ich aber angerufen und ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Grund war. Und dann haben wir so ein bisschen erzählt, ach ja, wie geht's der Mama? Und die haben mir ihre Eindrücke geschildert und ich habe gemerkt, dass das eigentlich total hilfreich ist, weil es mir zum einen die Bestätigung gegeben ist, dass sie da gut aufgehoben ist, dass sie sich da wohlfühlt und die gleichzeitig aber auch quasi über die häusliche Situation von uns noch mal ein bisschen was erfahren haben. Und diese Tür- und Angelgespräche, ja, man weiß das aus dem Kindergarten, ich finde diesen Vergleich mit Kindern immer schlecht, aber in dem Sinne kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Da ist ja immer oft wenig Zeit, viele Menschen werden gleichzeitig abgeholt. Und sich einfach nochmal Zeit zu nehmen, nachzufragen. Wir haben auch zu zweit, zu dritt immer mal wieder so Gespräche gehabt mit dem Team vor Ort. Wie läuft es? Was brauchen Sie? Wie ist Ihr Eindruck? Wie können wir Sie unterstützen?
Also Schüchternheit ablegen und das Gespräch dann tatsächlich suchen. Das nehme ich auf jeden Fall mit.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Zeit für die schönen Momente sich nehmen, die überhaupt passieren lassen, das braucht auch Raum. Denn auch Menschen mit Demenz können noch ganz schön viel. Man muss nur den Blick dafür haben. Das schreibst du in deinem aktuellen Buch Meine Eltern werden alt. Nenn mal ein Beispiel, weil eigentlich sind es ja viele kleine Abschiede. So habe ich auch dein Buch gelesen. Etwas, was die Mama nicht mehr kann. Ja, eine Lehrerin, die gerne in die Schule gegangen ist, die ihre Schüler mochte, die eingebunden war in einem Freundeskreis, einen dann doch sehr viel älteren Mann hatte, zwei Kinder auf die Welt gebracht hat. Aber es sind nicht nur Abschiede, man kann auch noch Raum nutzen und Neues erleben.
Ja, klar, man kann Neues erleben, die Person auch mal neu noch erleben. Und man kann bestimmte Dinge auch weitermachen. Also zum Beispiel meine Mama, ich war immer gern draußen, war eine sehr sportliche Frau, war Sportlehrerin. Das Laufen hat eine sehr große Rolle in ihrem Leben gespielt.
Das heißt, ihr habt zum Beispiel immer die Runde um den Dorfteich gedreht und da hast du gesagt, ach komm, lass das mal liegen lassen, ob jetzt der Flur sauber gewischt ist. Wir gehen lieber einmal um den Teich.
Genau, das war dann in einer schon eher fortgeschrittenen Demenz. Anfangs sind wir schon auch noch manchmal zusammen laufen gegangen. Also wir waren früher oft zusammen joggen, zusammen laufen, meine Eltern auch. Das ging dann irgendwann eben nicht mehr so, aber meine Eltern sind viel spazieren gegangen. Wir waren viel draußen und ich hatte immer das Gefühl, dass die Mama daran eine besondere Freude hat. Mhm. Ob das jetzt zum Beispiel Blumen waren oder auch Vögel oder andere Tiere, die man eben gesehen hat bei so einem Spaziergang. Das hatte sie, ich beschreibe das ja immer so, als hat sie wacher und lebendiger gemacht. Also meine Mama hat relativ früh aufgehört zu sprechen und hat nicht mehr so viel gesagt. Aber tatsächlich, draußen war es ein bisschen leichter. Es fiel mir auch ein bisschen leichter, als wenn man jetzt so drinnen im Wohnzimmer nebeneinander sitzt und nicht so richtig weiß, was kann man denn jetzt sprechen oder was soll man sagen, gerade wenn die Person einfach auch nicht mehr so viel antworten und entgegnen kann. Und draußen zu sein und spazieren zu gehen, also fiel mir viel leichter, was zu sagen, zu reden, vielleicht auch einfach nur von mir zu reden, aber dann kam oft was von ihr und es war dann sehr schön. Und auch draußen zu sein, zum Beispiel im Garten, und da klingt jetzt total langweilig, aber Gartenarbeit zu machen oder was zu machen, das hat
ich habe keinen Garten, für mich klingt das spannend. Ja. Ich denke immer nur, das ist unglaublich viel Arbeit, aber man, wenn ich dich richtig verstehe, man tut etwas, man zeigt auch etwas, man hat dann auch nochmal für sich als Angehöriger eine Ablenkung, wo man jemanden, als wenn man jetzt im ganz stillen Wohnzimmer sitzt, wo man versuchen kann, auch nochmal vielleicht eine Reaktion oder eine Erinnerung nochmal hochzuholen. Ist das so etwas, was dann in eine Erinnerungskiste, von der du ja sprichst, dann damit rein sollte, zum Beispiel so ein getrocknetes Blatt vom gemeinsamen Spaziergang oder eine getrocknete Blume aus dem Garten, sowas?
Ja, solche Sachen quasi aus Begegnungen oder Aktivitäten, die man macht, aber in so einer Erinnerungskiste, da wird auch mal geraten, dass man Dinge quasi reintut, die in der Lebensgeschichte eine bestimmte Rolle gespielt haben, weil einfach die Biografie ja so eine wichtige Ressource ist, gerade auch mit der Demenz.
Das also wäre es bei ihr der Dilkes Schulatlas gewesen, als Erdkundelehrerin?
Also wir haben tatsächlich Steine reingetan, weil also die Mama auch immer Steine gesammelt hat. In der Geografie spielt ja auch die Entwicklung der Gesteine und so weiter eine große Rolle. Und ihr Vater hatte Bergbau studiert, also Steine, Gesteinskunde hat sie auch immer interessiert. Da waren aber auch zum Beispiel Medaillen drin, die wir dann später auch im Pflegeheim über dem Bett aufgehängt habe, was vielleicht irgendwie absurd wirkt.
Aber für sie ja wichtig war. Und darum geht's doch. Die Außenwirkung muss man, glaube ich, dann einfach mal vergessen. Das sind ja schöne Momente, Glücksmomente gewesen, wo sie ganz viel Endorphine ausgeschüttet hat.
Genau, also man kann das ja dann auch nicht immer so ganz genau sagen. Aber mein Onkel hatte mir eben erzählt, dass sie sich als Kinder ein Zimmer geteilt haben. Und meine Mama war eine erfolgreiche Leichtathletin und hatte da diese Medaillen angesammelt, eine nach der anderen. Und sie hat sie so über ihr Bett gehängt. Und er hat gemeint, wenn sie morgens wach geworden sind, dann hat das immer so ein bisschen geläutet. Also dann hat man die Medaillen halt gehört und er war mal so neidisch und ich habe mir gedacht, vielleicht, also erweckt das ja was bei meiner Mama, vielleicht ist das ja so ein schönes Gefühl von Zuhause, von Geborgenheit.
Die Mama, die Mutter von Peggy Elfmann, ist früh an Demenz erkrankt. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und wir werden alle wahrscheinlich diese Erfahrung teilen, dass die Eltern älter werden, dass wir Abschiede feiern müssen. Und bei dir, Peggy, war es die Mutter, Lehrerin für Sport und Erdkunde. Das hat einmal die Familie durchgerüttelt. Wie würdest du dich denn stellen zum Thema Selbstfürsorge? Also du bist ja selbst eine Mutter dann von 3 Kindern gewesen, hast ein Auge auf die eigene Mutter gehabt. Man muss ja auch gucken, dass man dann auch selber nicht zu kurz kommt, oder? Oder zu kurz kommt klingt vielleicht falsch, aber dass man ja so Tankstellen für sich schafft zum Auftanken.
Ja, muss man definitiv. Und ich glaube, ich habe das lange vernachlässigt und das fällt mir total schwer, weil ich kann ganz gut auf die anderen schauen und mein Bestes geben, dass es denen gut geht und dass ich alles dafür mache, dass es den Personen um mich herum gut geht.
Aber dabei vergisst man sich selbst ein bisschen. Was waren denn deine Kraftinseln?
Ja, meine Kraftinseln sind tatsächlich auch das Laufen. Ich bin in dieser Leichtathletikfamilie groß geworden. Tatsächlich zu laufen ist für mich körperlich total gut, aber auch ist so eine mentale Auszeit. Ich komme da zu mir, ich kann Dinge einfach nochmal reflektieren und bin einfach so in diesem Moment, dass ich mich dann nicht mit irgendwelchen Grübeleien wirklich rumschlagen muss. Draußen sein, Natur, lange Spaziergänge, aber auch das Schreiben hilft mir ganz gut und aber auch mit Freunden unterwegs sein, mal ganz was anderes machen, ins Kino gehen, einen Film sehen und in einer anderen Wirklichkeit sozusagen ankommen.
Kurze Frage zum Schluss. Hast du das Abgeben und das Delegieren mittlerweile auch gelernt? Gab es da vielleicht ein Schlüsselerlebnis?
Ich weiß nicht, ob es ein Schlüsselerlebnis gab. Ich versuche das jetzt ein bisschen besser zu machen, aber ich merke immer noch, dass mich sehr beschäftigt die Frage, was kann ich für meinen Papa tun? Ich bin nicht genug da. Manchmal dann Schuldgefühle aufkommen und ich mir aber für Dinge, die ich geleistet habe oder die ich organisiert habe, zum Beispiel schon sagen kann, boah, das hast du richtig gut hingekriegt, dass du jetzt 2 Tage da warst und jetzt steht der Pflegedienst, alle sind über alles Wichtige informiert und es läuft erstmal. Das konnte ich früher nicht. Und diesen Gedanken, das ist schon gut so, du hast es gut gemacht, mir das überhaupt so zu denken, das ist für mich schon eine Leistung.
Dann gratuliere ich dir dazu und hoffe, das kannst du ein bisschen häufiger feiern, weil ich glaube, du machst mit deinem Bruder schon sehr viel gut. Du machst das Thema auf, brichst vielleicht auch für viele nochmal ein Tabu oder reichst eine Hand, dass man sich eben doch mal zusammensetzt und sagt, komm, lass uns mal drüber reden, wie stellen wir uns das eigentlich vor, wie wollt ihr beerdigt werden, wie wollen wir alt werden, wo zu Hause leben, mit Pflegedienst oder eben doch im Heim, schaffen wir das, wenn wir nicht in einer Stadt sind. Also das sind so viele individuelle Herausforderungen, genauso individuell wie ja auch die Krankheit ist ja auch unser Leben mittlerweile. Und ich danke dir für dieses wirklich emotionale Buch, in dem aber auch sehr viel praktische Tipps drin sind. Meine Eltern werden alt und man kann auch nochmal, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen will, in den Podcast reinhören. Liebe Peggy Elfmann, alles Gute für deinen Vater, für deinen Bruder und für deine Familie. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Danke.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Mehr zum Thema Altern der Eltern gibt's im Podcast Radiowissen von meinem Kollegen des BR. Rollentausch, wenn die Eltern alt werden, findet ihr auch hier in der ARD Audiothek.